Für die Wahrheit streiten ist das Thema heute. Wie geht das? Wir könnten jetzt erstmal eine Debatte darüber führen, was bedeutet überhaupt zu streiten? Und was ist Wahrheit? Pilatus stellt diese Frage, als er Jesus verhört. Er stellt die Frage, was ist Wahrheit? Und geht dann raus zum Volk. Was ist Wahrheit? Wir haben die ganze Zeit in diesen letzten Wochen immer wieder darüber nachgedacht, was Wahrheit ist. Wir haben uns überlegt, wie wir die Wahrheit finden. Und heute wollen wir darüber nachdenken, was es heißt, für die Wahrheit zu streiten. Der Apostel Paulus, so erzählt es die Apostelgeschichte, ist in Athen. Er ist in Athen und wir haben es eben schon gehört, er fühlt sich umzingelt von den Götzenbildern, von den Statuen, die in der Stadt aufgestellt sind. Bevor ich anfange mit der Predigt oder weitermache, möchte ich ganz kurz sagen, die Hauptinspiration neben dem biblischen Wort war für mich eine Hausarbeit, die Uta Hildebrand in Elztal geschrieben hat. Über genau diesen Text hat sie geschrieben und fragt, ist dieser Text, über den ich gleich mit euch nachdenken möchte, geeignet als Grundlage für einen interreligiösen Dialog? Kann man anhand dieses Textes über einen interreligiösen Dialog etwas lernen? Kann man mit diesem Text streiten? Ich lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 15 ab Vers 16. Während Paulus nun in Athen auf die beiden wartete, sah er sich in der Stadt um. Empört und erschüttert stellte er fest, dass ihre Straßen von zahllosen Götterstatuen gesäumt waren. Und er begann, mit den Leuten Gespräche zu führen. In der Synagoge redete er mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und auf dem Marktplatz unterhielt er sich Tag für Tag mit denen, die er dort antraf. Dabei kam es auch zu Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen. Einige von ihnen spotteten. Was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Glaubt er könne uns etwas beibringen? Andere meinten, es scheint, als wolle er Propaganda für irgendeinen fremden Gott machen. Zu diesem Schluss kamen sie, weil sie Paulus, als er das Evangelium verkündete, von Jesus und von der Auferstehung reden hörten. Schließlich nahmen sie Paulus in ihre Mitte und führten ihn vor den Areopag, den Stadtrat von Athen. »Dürfen wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du hier da vertrittst?« sagten sie. »Du redest über Dinge, die uns bisher noch nie zu Ohren gekommen sind, und es würde uns interessieren, worum es dabei eigentlich geht.« Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren, und begann. »Bürger von Athen, ich habe mich mit eigenen Augen davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar mit der Inschrift »Für einen unbekannten Gott«. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade diese euch unbekannte Gottheit verkünde ich euch. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Athen. Athen ist eine Stadt, die zu dem Zeitpunkt, als der Apostel Paulus dort ist, bereits jenseits von ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Hochzeit war. Aber sie ist immer noch bedeutend. Und sie ist immer noch eine Stadt, in der das Leben pulsiert und in der die Bürger interessiert sind daran, Neues zu erfahren. Sie wollen lernen, sie wollen nicht aufhören damit. Sie ziehen sich nicht zurück auf ihr sicheres Altenteil, sondern sie wollen immer vorangehen. Und sie haben für alles und jedes einen Gott, eine Götterstatue. Sie haben sie aufgestellt in ihren Straßen. Es vermittelt wohl ein wenig Sicherheit. Und zur Sicherheit, falls sie einen vergessen haben, haben sie noch die Götterstatue für den unbekannten Gott. Irgendwie nachvollziehbar. Es ist doch irgendwie nachvollziehbar, dass der Mensch für Sicherheit sorgt. Wir alle versuchen, alle Eventualitäten irgendwie abzusichern. Jede Versicherung, die du abschließt, ist eine Absicherung gegen eine eventuell eintretende Situation. So ist dieser unbekannte Gott oder diese Statue für den unbekannten Gott eine Absicherung für eine möglicherweise eintretende Situation. Also für den Fall, dass es da noch einen Gott gibt, den sie nicht kennen und der vielleicht wichtig sein könnte. Wir wollen ja niemanden verärgern. In Athen ist vieles möglich. In Athen hat auch alles seinen Platz. Und Sicherheit, das Grundbedürfnis des Menschen, wird hier ganz hoch geschrieben. Man sieht es an den vielen Götterstatuen. Jetzt erzählt uns die Apostelgeschichte von einer oder von zwei großen Emotionen des Apostels: Empörung und Erschütterung. Empörung, Zorn, Wut, wie können sie? Und Erschütterung, sie haben nicht verstanden, was wirklich zählt. Ich finde es sehr spannend, dass Paulus sich hier von seinen Emotionen leiten lässt, aber er lässt sich nicht von ihnen beherrschen. Und das ist das eigentlich Spannende. Ja, er ist empört, er ist erschüttert, aber er lässt sich von diesen Emotionen nicht beherrschen. Sie bringen ihn nicht dazu, zuzuschlagen. Wie geht es dir, wenn du empört bist? Dann möchtest du doch zurückschlagen. Dann möchtest du dir Recht verschaffen und dir Geltung und Ansehen. Ich bin hier und ich habe Recht. Das ist doch eigentlich unsere Haltung. Aber der Apostel Paulus macht es nicht. Er lässt sich von seinen Emotionen leiten. Ja, die bringen ihn dazu, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Aber er lässt sich von ihnen nicht beherrschen. Er bügelt mit keinem Wort das ab, was die Athener für wichtig halten. Ein bisschen ist das so, wie Jesus, der sagt: Euren Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Noch dazu, lasst uns über das reden, was wirklich zählt. Für die Wahrheit streiten, wie geht das? Können wir das aus diesem Text lernen? Ich denke ja. Denn das allererste, was wir lernen können und sollten, ist: Der Apostel Paulus ist empört, ja. Aber er lässt sich von seiner Empörung nicht beherrschen, sondern er möchte wissen, was ist los. Die Apostelgeschichte erzählt uns, dass er mit den Menschen in den Synagogen spricht, mit den Juden und mit denen, die sich zur jüdischen Gemeinde halten. Er spricht mit ihnen. Er will mehr wissen. Und er spricht mit den Menschen tagelang. Tagelang spricht er mit den Menschen, die zum Marktplatz kommen, dort, wo man sich versammelt zur damaligen Zeit, dort, wo auch Recht gesprochen wird. Dort spricht er mit den Menschen. Er spricht mit ihnen, er beginnt Gespräche zu führen und er zeigt dabei eine Menge Geduld. Wenn du streiten willst, dann informiere dich. Dann wisse, worüber du sprichst. Das ist das Erste, was wir lernen können. Für die Wahrheit streiten heißt, wisse, worüber du sprichst. Halbwissen macht nur kaputt. Halbwissen zerstört uns. Es ist doch oft so, wir hören etwas von dort und dann noch von dort und wir fügen es zusammen und glauben, wir haben die Wahrheit gehört. Und dann streiten wir dafür. Und wenn wir gerade angefangen haben zu streiten, stellen wir fest: Moment, das war jetzt doch nicht die Wahrheit. Da gibt es ja noch mehr Aspekte. Der Apostel Paulus zeigt uns, wie das geht. Nimm dir Zeit. Bleib geduldig. Bleib gelassen. Lass dich von deiner Empörung nicht beherrschen. Ja, sie darf dich leiten. Sie darf dich dazu bringen, dass du die Dinge verändern willst. Das ist übrigens der Unterschied zwischen Wut und Zorn. Ich habe darüber schon mal gesprochen. Wut ist eine geladene Emotion, die uns dazu bringt, Dinge zu tun, die wir hinterher bereuen. Zorn hingegen ist in der Regel zielgerichtet und führt uns dazu, dass wir die Dinge verändern wollen. Der Apostel Paulus bringt Wertschätzung und echtes Interesse den Menschen in Athen entgegen. Er akzeptiert zuerst einmal, dass es unterschiedliche Glaubensrichtungen nebeneinander gibt. Er akzeptiert es. Es ist so. Da ist für jeden Gott eine Statue. Er schlägt nicht dazwischen und zerstört mit eisernem Hammer und eiserner Faust diese Statuen, sondern er akzeptiert es. Er beginnt, mit den Menschen zu sprechen. Respektvoll. Das ist respektvoller Umgang damit. Mit Menschen anderer Glaubensrichtungen. Mit Menschen, die offenbar irgendwie auf der Suche sind. Niemand stellt sich einen Gott einfach so in die Straße, wenn er nicht auf der Suche nach etwas ist. Er ist respektvoll und klar. Er sagt, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich bin durch eure Straßen gegangen und habe gesehen, ihr seid wirklich religiöse Menschen. Das ist erstmal anerkennend. Er spricht mit den Leuten in den Synagogen, also an den religiösen Orten und auf dem Marktplatz, da wo Recht gesprochen wird und dort, wo sich Rechtsprechung und gesellschaftliche Dinge entwickeln. Er spricht mit ihnen und er geht durch die Straßen und sieht sich um. Und er spricht auch mit denen, die zur damaligen Zeit ja so das gesellschaftliche Sagen hatten oder die, wie heute auch, irgendwie von den Menschen als besonders wahrgenommen werden. Wenn die was sagen, das gilt was. Wenn ein Philosoph heute etwas sagt, dann gilt das was. Egal, ob wir es verstehen oder nicht, es gilt erstmal, es ist ein Philosoph. Er spricht mit den stoischen und epikureischen Philosophen, mit den Menschen, die sich mit dem Denken und den größeren Zusammenhängen beschäftigen. Er spricht mit ihnen und will mehr wissen. Wenn wir für die Wahrheit streiten, müssen wir mit den Menschen sprechen. Wir dürfen nicht so tun, als wüssten wir alles. Wir dürfen nicht so tun, als hätten wir längst erkannt, wo der Hund begraben ist. Nein, nicht in die Schublade packen und wissen, wie es geht, sondern im Gespräch bleiben. Lasst uns miteinander reden. Als wir letzte Woche hier am Kreuz saßen, zu acht zwischenzeitlich sogar mit Marsha und mit Mohammed dazu, zusammen und über den Glauben der jungen Männer geredet haben, den wir gerade bezeugt bekommen haben, da war es ganz wichtig, sich Zeit zu nehmen und zuzuhören und nachzufragen und frei zu geben, zu sagen, rede so, wie du es in dir fühlst. Ich gebe dir nicht vor, was du zu sagen hast. Ich will von dir hören, was in dir ist. Und erst wenn ich von dir gehört habe, was in dir ist, kann ich mich dazu äußern. Aber nicht schon vorher. Ich erinnere mich gut an mein Zeugnis, als ich damals mit 16 Jahren getauft werden wollte, aus atheistischem Elternhaus kommend. Ich hatte überhaupt keine Ahnung von den theologischen Richtigkeiten, die man alle von sich geben kann und muss. Da hatte ich von meinem Zeugnis wirklich Angst. Und hinterher war es auch so, dass ich irgendwas nicht richtig gesagt hatte. Ich wurde trotzdem getauft, aber irgendwie war mein Bekenntnis nicht fromm genug und nicht theologisch wahr genug. Ihr Lieben, wenn ich wissen will, was wirklich wahr ist, dann muss ich mir Zeit nehmen und zuhören und mit den Menschen reden und mich auf sie einlassen. Und dann muss ich bekennen, was ich glaube. Das tut der Apostel Paulus. Ich will euch weiterlesen, was in der Apostelgeschichte dazu steht. Ich setze nochmal mit dem letzten Vers von vorhin ein. Meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, dass wir Menschen ihm dienen. Nicht er ist von uns abhängig, sondern wir von ihm. Er ist es, der uns allen das Leben und die Luft zum Atmen gibt und uns mit allem versorgt, was wir zum Leben brauchen. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker hervorgehen lassen. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Mit allem, was er tat, wollte er die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass sie, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. Oder, wie es einige von euren eigenen Dichtern ausgedrückt haben, er ist es, von dem wir abstammen. Wenn wir nun aber von Gott abstammen, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit gleiche jenen Statuen aus Gold, Silber und Stein, die das Produkt menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit sind. In der Vergangenheit hat Gott gnädig über die Verfehlungen hinweggesehen, die die Menschen in ihrer Unwissenheit begangen haben. Doch jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. Nachdem der Apostel Paulus sich informiert hat und durch die Straßen gegangen ist und mit den Menschen geredet hat und gehört hat, was glaubt ihr eigentlich? Was ist das, was euch im Innersten antreibt? Was sind eure Fragen? Gibt er, als ihr die Gelegenheit dazu bekommt, Antwort. Und er zeigt den Heilsplan Gottes auf. Und er zeigt auf, dass Gott derjenige ist, der der Grund unseres Seins ist. Er zeigt den Menschen, Gott ist mehr, als du denkst. Du kannst ihn nicht in eine Statue pressen, du kannst ihn nicht in einen Tempel einschließen. Gott ist überall und wir sind seine Geschöpfe. Er ist der Grund, warum wir sind. Und er spricht von der Auferstehung. Er spricht davon, dass Gott dem Menschen ein Leben nach dem Tod ermöglicht, das über die irdische Begrenzung hinausgeht. Die Menschen finden das komisch. Sie hören das und halten ihn für einen Spinner. Ich weiß nicht, wie oft du schon für einen Spinner gehalten wurdest, wenn du darüber geredet hast, dass du an die Auferstehung glaubst. Ich schon oft. Also mit Gott kann ich ja vielleicht noch was anfangen, sagen die Menschen. Das kann ich mir vielleicht noch vorstellen, dass es da was Höheres gibt, eine höhere Ordnung, ein höheres Wesen, irgendwas. Aber Jesus, menschgewordener Gott, auferstanden von den Toten, lebt ewig, sitzt zur Rechten Gottes. Was für eine Idiotie ist das denn? So begegnen mir Menschen, und mir begegnen auch Christen auf diese Weise, die sagen, Jesus Christus als Prophet vielleicht, aber als ewiger Retter? Es ist eine Torheit, das Wort vom Kreuz, für alle die, die nicht daran glauben. Für alle anderen aber ist es das ewige Leben, die Rettung überhaupt. Und davon spricht Paulus. Und er kann erst davon sprechen, als er mit den Menschen unterwegs gewesen ist. Ihr Lieben, es nützt nichts, sich hinzustellen und einem vor den Latz zu knallen, du kommst in die Hölle, wenn du nicht an Jesus Christus glaubst. Abgesehen davon, dass das keine biblische Botschaft ist, ist es überhaupt nicht hilfreich. Ich hatte gerade in dieser Woche eine lange Debatte dazu mit einem entfernten Bekannten, der auf eine Andacht von mir reagierte, damit, dass ich doch sehr beliebig sei. Und dann habe ich gesagt, ich finde das jetzt nicht. Ich finde die Herausforderung, dem Menschen zu sagen, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, ist die größte Herausforderung, die es geben kann auf dieser Erde. Gott zu lieben und den Nächsten wie mich selbst, was kann denn größer sein? Ja, du musst von der Hölle predigen. Nein, nein, muss ich nicht. Ich muss den Menschen sagen, Jesus ist da und wirbt um dich. Er will mit dir zusammen sein, er will dein Leben verändern. Er will, dass du erlebst, was Hordi und Arash und Mostafa erlebt haben, dass ihr Leben auf den Kopf gestellt wurde, dass sich alles verändert hat, dass die fremden Götterstatuen gar keine Bedeutung mehr haben, dass es etwas gibt, einen Gott, der größer ist als alle unsere Vernunft. Und dass dieser Gott Mensch geworden ist und dass er sein Leben für uns hingegeben hat, damit wir ihm seine Liebe glauben. Das müssen wir den Menschen erzählen. Und es kommt erst bei ihnen an, wenn wir mit ihnen unterwegs gewesen sind. Wenn wir ihnen ihr Vertrauen gewonnen haben. Und zwar nicht, weil wir ihr Vertrauen gewinnen wollen, sondern weil wir mit ihnen unterwegs sein, weil wir an ihnen interessiert sein wollen. Echtes Interesse, frei von jeglichem missionarischen Grundgedanken. Echtes Interesse schließt Menschenherzen auf. Echtes Interesse. Der Apostel Paulus tut genau das. Er schließt Menschenherzen auf, als er mit ihnen unterwegs ist, als er mit ihnen darüber spricht. Was glaubt ihr? Was ist das, was euch bewegt? Was ist eure Grundlage? Und darauf kann er erzählen, was sein Wesen bewegt. Daraufhin kann er erzählen, was sein Glaube ist. Was glauben wir? Was glaubst du? Glaubst du an die vier oder an die drei Soli der Reformation? Glaubst du daran? Glaubst du allein Gott? Allein die Schrift? Allein Gnade? Vier Soli. Und allein der Glaube? Glaubst du das? Und kannst du glauben, dass über dem allen steht Sola Caritas, allein die tätige Liebe, die Nächstenliebe? Kannst du glauben, dass es keinen anderen Namen gibt, außer Jesus, der über allen Namen steht? Kannst du glauben, dass Jesus Christus dein Retter ist, dass er auferstanden ist, damit du ewiges Leben hast, damit du glauben kannst, dass Gott dich wirklich liebt? Und kannst du mit diesem Glauben es aushalten, mit Menschen in den Dialog zu gehen, die einen anderen Glauben haben, dich auf sie einlassen, ihnen zuhören, mit ihnen sprechen und sie nach ihren inneren Dingen, nach dem, was sie im Innersten antreibt, befragen, mit ihnen unterwegs sein. Kannst du das? Wenn du das kannst, wenn du glauben kannst, dass es allein der Glaube ist, allein Christus, allein die Gnade, dann bist du auch in der Lage, mit Menschen unterwegs zu sein und ihnen davon zu erzählen. Du musst keine Angst davor haben, dass die Götzenstatuen und die Götterbilder und andere Religionen eine Bedrohung sind für dich. Denn kein anderer Name als der von Jesus Christus ist der höchste, der über allem steht und der uns ewiges Leben verheißt. Für die Wahrheit streiten? Ja. Mit Gelassenheit, mit Geduld, mit Klarheit und Wertschätzung. So und nicht anders. Amen.